Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.
So, erinnert ihr euch, wir hatten in unserem noch jungen Podcast vor gar nicht allzu langer Zeit einen Gast da, den wir wieder eingeladen haben, weil er damals schon sehr interessante Themen besprochen hat mit uns. Und wir dachten, warum sollten wir das nicht wieder aufgreifen, weil so viel hat sich in der KI-Welt nicht geändert. Das hört sich komisch an, ne? Alle reden immer von, dass es total schnell abgeht oder irgendwas anderes. Und ich fange hier diesen Podcast an mit den Worten, so viel hat sich nicht geändert. Aber tatsächlich, entweder waren wir da damals, oder vor allem du, René, schon so weitblickend. Wir haben nämlich damals über das Thema Agents geredet und wie die im Prinzip eigentlich mit uns Menschen zusammen interagieren, ne? Also wie im Prinzip so ein IOC-Modell hat man das damals, glaube ich, auch genannt, oder du das hast aufgebracht, ne? Also der Intent kommt vom Menschen, ne? Die Operations macht die Maschine und der Control hinten macht noch wieder der Mensch im Prinzip. Und wenn wir jetzt heute so ein bisschen auf das Thema gucken, auf das wir heute gucken wollen und das vertiefen wollen, im Zusammenhang mit so Agents ist das vor allem das Thema Skills. Und ich glaube, das ist ja auch so dieser wesentliche Teil, um diesen Operations-Part tatsächlich gut machen zu können und nicht alles irgendwie in einem Grund reinzuhauen, brauchen die Dinger gute Skills. Und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass mein Co-Host Marc mit dabei ist. Und das wird wieder eine gute Folge, denke ich mal. Wir haben echt pickepackevolle viele Themen, die wir besprechen können. Es ist wieder total viel natürlich passiert in der KI-Welt. Dementsprechend lass uns losstarten.
Ja, also erstmal auch vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, du warst ja auch unser erster Gast in dem Podcast. August, ne? Oh Gott, ist noch gar nicht so lang her. Und als du eben angefangen hast, Jens, so nach dem Motto, es ist gar nicht so viel passiert, dachte ich, warte mal ganz kurz, auch wenn die Aussagen, die damals in dem Podcast getroffen wurden, ja durchaus, ich sag mal, heute immer noch ganz gut greifen, das schnappen wir uns ja nachher sicherlich alles noch, ist ja schon eine Menge passiert. Ja, also als wir angefangen haben, da habe ich hier für N8N quasi hochtragende Lobeshymnen gesungen. Wir haben uns Modelle angeschaut, ne? Also und heute, ich weiß gar nicht, du nutzt die Modelle von damals noch hin? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee,
du, Marc, wenn du mal überlegst, als wir angefangen haben, haben wir beide von Notion geschwärmt. Weißt du noch, Notion mit KI? Das war damals, das war urplötzlich ganz neu, wie der in Datenbanken Verbindungen gebaut hat und wie er ganz schnell dir Content gebaut hat. Ist heute eher im Hintergrund, ne? Heute nimmst du Agenten, die machen es sowieso.
Wobei, Notion ist ein schönes Stichwort. Mein Cousin, der hatte ich auch mal hier als Folge und haben über Notion gesprochen. Die sind ja mit Anthropic das ganze Thema Managed Agents. Ja. Das hatten wir in der Folge, die letztens online ging. Und das ist schon ganz lustig zu sehen, wie Notion da versucht, auch am Ball zu bleiben. Aber ja, so dieses heiße Eisen, guck mal, was da rausgeht, guck mal, was da geht. Ich meine, wir haben damals vom Prompt Engineers und so weiter gesprochen und heute reden wir, und das ist eine sehr schöne Überleitung, glaube ich, über Skills. Genau. Ich finde das total toll, ne? Man kennt den Spruch, wer fragt, der führt. Wer mag uns denn mal erklären, was sind denn Skills? Ich bin mal so frech und sage, René, magst du?
Ja, ich fange mal an. Also völlig, das ist wirklich für alle Hörer, es ist total unvorbereitet. Aber wie ich mir das erkläre, gestern war es Prompts und Prompting ist ja quasi ein elaborierter Text, der so ein bisschen an das Modell angepasst ist, so ein bisschen das Modell führt, verhalte dich so. Ein Skill ist das, aber dazu auch Zugriff auf ganz viele Tools und der Zugriff ist, sagen wir, orchestriert und geführt und dazu auch Code. Also dann, wenn man braucht in dem ganzen Skill auch ein Code, um dedizierte, klare Anweisungen auszuführen. Und die Menge aus allem plus die Möglichkeit, persistente Speichereinheiten auch noch mit dazu zu nehmen, das ist ein Skill. Und deswegen Prompt Engineering ist gestern und Skill Engineering ist morgen. Und unser Dreie Prophezeiung wird sein, dass bald die Welt voller Skill Engineers sein wird. Mit einem Flavor in Einkauf oder Flavor in Controlling oder Flavor in Logistik und so weiter, ne?
Ich hätte gerne noch ein bisschen Flavor Logistik dazu. Lecker.
Lecker.
Ja? Ich finde ja auch tatsächlich, das war ja auch ein bisschen ironisch nach dem Motto, Prompt Engineering ist tot, ist ja gar nicht, ne? Du findest im Grunde die ganzen Regeln wieder. Du packst sie halt heute in große Textdateien. Skills haben ja dann diese besagten Markdown-Dateien, wo du deine ich sage jetzt mal, Arbeitsanweisungen reinschreibst und ob es jetzt der Agent ausführt oder der Mensch, für beide können es nutzen. Und wie du schon sagtest, das Thema, ich kann Programmcode auch da drin ablegen und zum Ausführen bringen und so Determinismus ins System bringen, ist halt schon cool, weil du kannst das in diesen Skill-Dateien ja sogar mischen. Ich habe letztens auch wieder ein Skill gesehen, da schreibst du deinen Prompt und auf einmal kommt ein bisschen Python-Code mitten im Prompt und dann geht's einfach weiter. Und du stehst dann davor und denkst, verdammte Axt, Hölle, wie cool ist das denn? Ne? Wie cool ist das denn?
Und alles kann auch automatisch generiert werden. Also das ist eigentlich das Verrückte. Schon bei den Prompts weißt du schon. Alter, du willst ein Prompt und du bittest die KI, einen Prompt zu machen, damit die KI besser ist. Ich meine, das ist ja schon fast die Singularität, die Elon Musk immer so gerne sagt. Also, ne, dass die KI KI macht. Ich meine, ich bin nicht so weit zu sagen, dass wir da sind. So weit sind wir nicht. Aber es hat so Geschmäckle in diese Richtung schon ein bisschen. Ne?
Ja, das Spannende bei den Skills, das, was ich finde, ist, es macht so, und Marc hat es auch gerade, wir haben damals über Modelle geredet und jetzt die Skills manifestieren eigentlich dieses Abnehmen dieser Diskussion, weil natürlich Skills das Schöne mitbringen, dass sie mal modellagnostisch sind. Aber ich kann einfach die Skills irgendwo erstellen, in einem relativ einfachen Format abspeichern und kann sie danach jedem Modell zur Verfügung stellen. Und das ist, glaube ich, auch eins dieser wahnsinnigen Vorteile, dass man nicht mehr so singulär auf das Thema guckt, boah, was kann denn so ein Modell komplett machen? Sondern dass wir jetzt schon so ein bisschen wieder hingehen und sagen, welche Pakete, welche Fähigkeiten kann ich denn irgendwie kapseln, ohne dass das echter Programmcode ist, sondern eher eine Beschreibung, was denn eigentlich da passieren muss, in welchen Verhalten sie sich zeigen soll. Und dass ich das dann, je nachdem, welches Modell dann die beste Wahl ist, dann auch diesem Modell zur Verfügung stellen kann. Und das hat natürlich einen wahnsinnigen Vorteil, weil wir sind jetzt nicht mehr so gebunden. Weißt du, wir arbeiten nicht auf der Ecke des Modells, sondern wir denken eher auch in Richtung, ja, wie kann ich denn diese Skills alle orchestrieren? Welche Skills brauche ich denn dann? Sind Skills von gestern eigentlich noch die Skills von morgen, die ich noch haben möchte? Ne? Also was interessiert mich der Skill von gestern? Ne? Also
von vor einer Stunde, um mal genau zu sagen.
Ja, genau.
Du, ich habe da eine Analogie. Ja? Erinnert euch noch früher an die Digitalkameras? Und damals gab es am Anfang das sogenannte Pixelrennen. Meine Kamera kann 2 Megapixel, deine kann 3, die andere kann 10. Und irgendwann mal war klar, mehr Pixel passen gar nicht auf den Chip. Dann ging es um eine andere Qualität. Und ich meine, wir sind auf dem noch, also es wird noch bessere Modelle geben, besonders wenn Weltmodelle kommen, das kommt ja noch mal. Aber das wird so, wir werden da auch eine Saturierung, das wird gesättigt werden und dann ist genau das, Jens, was du gesagt hast, das System. Also wie nutze ich denn das in sich? Wie schaffe ich Wirkung? Wird bedeutend wichtiger werden und wann? Die Geschwindigkeit ist wahrscheinlich schon recht bald, dass wir an so einer Saturierung sind.
Also was ich ja bei den ganzen Skill-Thematiken, ich gebe zu, dieser Gedanke ist bei mir tatsächlich auch noch sehr neu. Ihr dürft gerne mich jetzt auslachen, falls ich damit weit hinten anhänge. Ich stand letztens vor der Frage, okay, gut, in Skills kannst du Programmcode ausführen. Fairer Punkt, verstanden. Eigentlich ist ja dann sowas wie ein Skill und eine KI darunter ein Betriebssystem, auf dem Software deployed werden kann. Ich habe mir letztens einen kleinen Skill gebaut, dem gibt es ein Git-Repo. Der fräst sich da durch, was da auch immer drin ist, ne? Swift, Kotlin, PHP, keine Ahnung was. Dem sagst du, mach mir mal daraus ein Skill. Und dann überlegt das Ding sinngemäß, okay, welche Orchestratoren brauche ich? Also wie teile ich mir die Aufgaben, die dieses Programm, das ich im Git gefunden habe, wie teile ich das auf? Und das, was er quasi nicht in Skill überführt kriegt, das lässt er wirklich dann als Software in Python in deinem Skill laufen. Und dann dachte ich mir auch so, alter Falter, ja, also dieses Thema, wie bauen wir Software, ändert sich. Wie lässt du Sachen laufen, ändert sich. Und wie integrierst du, ich sag jetzt mal Entschuldigung, so ein altes, eingemottetes GitHub-Projekt, das auf einmal neuen Glanz erfährt, weil du sagst, komm, migriere mir das mal auf ein Skill und auf einmal lebt das Ding dann nicht mehr, was weiß ich, hier COBOL, sonst was. Gut, COBOL werde ich in Git wahrscheinlich wenig finden, aber dann auf einmal in so einer Runtime, in Codex, in Opus, in keine Ahnung was. Das fand ich schon wieder immer so, ich weiß es grundsätzlich, aber das fand ich so amazing, damit auf einmal so, was für Möglichkeiten.
Du, ich habe neulich, ich verfolge auch ganz viele News-Channels und so weiter und einer hat berichtet, ich habe es leider nicht auswendig im Kopf, das war eins ganz frisches, ich glaube Z51 oder so heißt es. Also der Name ist nicht ganz korrekt, weil irgendwo so in der Nähe ein Open Source oder Open Weight Modell gerade jetzt draußen ist. Die haben das Ding laufen lassen und 8 Stunden autonom laufen lassen, um ein Linux-Plagiat, also ne, einfach komplett mit über 50 Apps komplett lauffähig. Sogar eine eigene WhatsApp oder Telegram Messenger-Komponente mit Mail und allem. Komplett lauffähig. Und jetzt überleg dir mal, du machst diese Horde von Agenten, die Software kreieren, über alle GitHub-Repos laufen lassen. Muss man überlegen, was dann rauskommt da. Ne? Also wenn du sagst, okay, nimm die besten und bau dafür eine Menge von Apps, die dieses und jenes können.
Ja, das ist wild und das führt so ein bisschen auch, zwei Sachen von Capafi. Capafi hat ja jetzt irgendwie letzte Woche dieses Wiki-Thema nochmal rausgebracht, ne, wie im Prinzip Wissen strukturiert werden kann. Deshalb sind ja auch viele von unseren Posts voll um dieses Thema herum, dass man dann, also ist ja nochmal ein weiteres Thema, ne, Skills einmal das Thema und im Hintergrund nochmal das Wissen strukturiert irgendwo haben, das man benutzen möchte, also auch ausgelagert von dem Modell, sodass ich es auch agnostisch eben benutzen kann. Und abseits von dieser ganzen, vielleicht schon irgendwie zu komplizierten Rackstrukturen und sowas, die man sich zwischendurch überlegt hat. Aber was der andere Post von ihm war, den fand ich noch spannender und das passt zu dem, was ihr beide gerade sagt. Weil die Fähigkeiten so hoch sind, geht er ja auch davon aus, dass man eigentlich gar nicht mehr jetzt in GitHub eine Code-Basis forkt, sondern dass es eigentlich nur noch wichtig ist, den Ideen-Markdown-File quasi zu forken. Weißt du, dass wir in so eine Welt das reinkommen, wo es viel brillanter wird und viel sinnvoller ist, dass wir uns quasi auch Token optimiert nur die Idee tauschen und gar nicht irgendwie den ganzen Legacy-Code tauschen, wenn du so möchtest, sondern sagen, das war die eigentliche Idee, das ist der eigentliche Output, den ich generieren will. Also wenn wir jetzt mal, ich habe heute Morgen darüber nachgedacht, so aus so einer Designer-Job-to-be-done-Perspektive drauf guckst, ne? Da hast du früher immer gesagt, wenn jemand ein Loch bohren will an die Wand, ja, dann braucht er einen Bohrer und das ist eigentlich so der Job, den ich als Baumarkt und als Bosch oder als anderer Hersteller von Bohrmaschinen da irgendwie machen möchte. Jetzt heutzutage, wenn man sich das aus so einer Perspektive nochmal anguckt, ne, wenn ich sage, der Job to be done, das ist das Eigentliche, was gemacht werden kann. Und ich kann das eigentlich, ohne dass ich noch irgendwie ein vorgefertigtes, Fantasie habe ich auch nach vorne, ne, aber ohne dass ich irgendein vorgefertigtes Stück Software an irgendeiner Stelle des Ökosystems, also bei mir, bei dem Partner, bei dem Reseller, wo auch immer, kann ich eigentlich darauf verzichten, sondern ich muss eigentlich nur noch im Prinzip der Maschine sagen, das ist der Job, den ich machen möchte. Mach den Rest.
Oder mach mir mal einen Vorschlag, ne? Also es ist.
Ja.
Und es ist, und der, ich glaube auch, der Türöffner ist das Thema, das ihr auch für den Podcast hier gewählt habt, sind die Skills. Ich glaube, also wenn du mal guckst, also früher gab es, also als das Internet da war, waren die Web-Apps. So das Große, ne, dass man da so jetzt urplötzlich Apps verfügbar machte, dann war das iPhone eine Plattform, konnte also Apps auch zur Verfügung stellen bei anderen. Dann kamen natürlich die Sprachmodelle, jetzt überspringe ich ein paar Sachen, aber so für eine Idee, Sprachmodelle. Und die gehen jetzt mit Skills in so eine ähnliche, ich sag nicht Web-Apps, aber es ist auch so eine Appifizierung der Generated AI-Welt. So, sowas passiert da gerade. Das ist genau das, was du beschreibst, Jens. Ne?
Ist das, René, ist das wieder was wir vielleicht als Menschen brauchen, dass wir es uns wieder einfacher machen? Weil wir vielleicht gar nicht so akzeptieren wollen, dass es ein Modell gibt, das eh alles könnte. Na, also, weil auf der anderen Seite, sagen wir mal, wenn wir jetzt in die Zukunft reingehen und die Modelle immer größer werden, na, und immer besser werden, du hast gerade das Thema Weltmodelle angesprochen, na, und ich glaube irgendwie, selbst wenn man jetzt irgendwie so ein normales Modell nehmen würde und vergleichen würde oder unser Gehirn mal versuchen würde, in so ein Modell reinzuzwängen, dann wären wir, glaube ich, dann wären wir immer noch bei 100 Trillionen Parametern, die wir irgendwie haben können. Und ich glaube, da sind die besten Modelle der Welt noch meilenweit von entfernt. Also da ist die Natur immer noch deutlich überlegen über dem, was wir da bis jetzt gebaut haben. Aber nichtsdestotrotz, ne, ist es ja schon so, dass wir in so eine Zukunft reingehen, wo die Modelle immer das besser können und dann fragt man sich ja schon, brauche ich dann so eine Skill-Beschreibung? Weil eigentlich können diese Modelle ja alle Skills eh schon.
Und da habe ich jetzt einen Punkt, wenn ich mal reingehe. Ihr wisst ja vielleicht, ich liebe es ja hier und da mal auch Bücher zu schreiben. Ich habe ein kleines Büchlein, das ist gerade dabei zum Thema Leadership und Agentic AI, weil es gibt ein Paradoxon, weil ich bin zutiefst davon überzeugt und ich glaube, ich habe auch stichhaltige Beweise, dass die Jobs sich nur ändern werden. Wir werden ganz viel, weil Menschen lieben ja sowieso zu arbeiten. Also wir werden viel, aber werden anders arbeiten. Und was ist das jetzt? Es gibt so ein Paradoxon, das sagt, je mehr du in Geschäftsprozessen automatisierst, desto mehr Führung brauchst du, desto mehr Leadership. Das ist das, was wir auch beim letzten Mal besprochen haben. Das ist immer dasselbe. Intent, Operate und Check. Diese Intent-Sache, also dieses strategische Führen, wird immer wichtiger sein, weil der Skill-überladene Agentenkorpus muss ja irgendwo die Wirkung, ne, das Ergebnis erzielen. Und damit du damit arbeiten kannst, musst du immer dich selber fragen, wie führe ich diese Menge von Agenten, damit etwas rauskommt. Und diese Feedback-Schleife wird immer schneller und immer kürzer. Und das heißt, die Menschen, die heute in den Prozess darauf, dadurch, dass sie auf, ne, in die Tabelle was eintragen, auf dem Monitor an der Stelle was klicken, am Ende dann den Output des Prozesses dominieren, während jetzt an der Seite stehen und beobachten, was rauskommt und dann ganz schnell eingreifen, oh, lieber Agent, ich muss dir eine andere Strategie geben, damit das rauskommt, was ich will. Das heißt, mehr Führung und weniger operatives Arbeiten, mehr Leadership. Mhm. Das heißt, und das ist für mich eine ganz frohe Botschaft, weil du hast also die Menschen angesprochen. Ja. Sie müssen nicht die Skills, sie müssen die Skills beherrschen, aber sie müssen viel mehr im Sinne von Leadership, im Sinne von, wie kann ich einen Korpus an Softwareagenten so steuern, dass was rauskommt. Ne?
Ja, was mich wieder zu dem Thema bringt, was ich auch damals, Entschuldigung, Marc, auch gesagt hatte, mit dem, und dafür brauchen wir dann natürlich noch mehr diese Vertrauensebene. Weißt du, also dann wiedergespiegelt in irgendwelche Art User-Interfaces, dass wir nachvollziehen können, was da passiert. Na, weil wenn ich jetzt eine Agenten miteinander reden lasse, wenn ich als Mensch irgendwo eingreifen muss, ne, und es immer komplexer wird, also die Aufgaben ja vielfältiger werden, weil viel mehr Aufgaben in noch kürzerer Zeit erledigt werden, brauche ich natürlich tatsächlich, also deshalb bin ich immer noch der Meinung, das wird eine wahnsinnige Herausforderung, das sowohl für die Agenten unter sich zu bauen, als auch für uns Menschen in the loop oder on the loop ein Interface zu bauen, das uns wirklich das Vertrauen gibt, da passiert auch das Richtige. Na, in der Delegation, die ich gemacht habe.
Ich finde auch das Thema Delegation, jetzt kann man sagen, gut, okay, als Führungskraft ist man es gewohnt zu delegieren. Wenn du jetzt, damit will ich nicht sagen, wir haben alles besser im Griff als vielleicht der Mitarbeitende selbst, aber die Fähigkeit zu haben, auch mal Dinge abzugeben, zu akzeptieren, dass die Maschine mich jetzt nicht ersetzt, aber dass eine Maschine etwas kann bis zu einem gewissen Qualitätsgrad und ich dann später drauf schaue, vielleicht was freigebe, vielleicht noch irgendwie was nachfeile und dann geht's weiter und mich nicht zurückziehe nach dem Motto, ach guck mal, das, was die KI da gebaut hat, das ist ja Quatsch, habe ich ja gleich gewusst. Ich hatte letztens einen Fall, da hat ein Kollege sich was angeschaut, ein Skill hat ein bisschen was gebaut, der hat irgendwie Wochenarbeit in Stunden erledigt und danach war das Feedback, ach guck mal, das und das und das ist immer noch falsch. Wo ich dann meinte, aha, guck mal, du hast es gelesen, du hast es korrigiert, warst nach 2-3 Stunden selbst auch nochmal fertig. Das heißt, wenn ich deine 2-3 Stunden nehme, die 2-3 Stunden vom Skill nehme, dann bist du irgendwie bei 6-7 Stunden am Stück gegen eine ganze Woche oder 2 Wochen. Das ist doch ein gutes Mittel. Und sei doch auch froh, dass die KI, dass du nicht nur, ich sag mal, ich bin jetzt der einfach nur abhakt, ne, der wie der Fluglotse am Radar sitzt und wartet, ob irgendwas laut piept, weil irgendwelche Flugzeuge eventuell sonst auf Kollisionskursen sind oder ähnliches, die ja dann einfach nur aufgrund des Aufpassens und dieses ständigen, man denkt schon, Hab-Acht-Stellung, quasi auch regelmäßig Pausen machen müssen, weil sie sonst auch ihre Konzentration verlieren. Ich habe irgendwo auch mal gehört, sowas wie autonomes Fahren, es ist sicherer, das Lenkrad aus dem autonomen Auto rauszuholen, als darauf zu vertrauen, dass der Mensch eingreift, wenn das autonom fahrende Auto einen Fehler macht, weil man schlicht und ergreifend sich in die Abwesenheit, dass man ja einfach wegdriftet. Und das andere, was du gesagt hast vorhin mit, dann hast du nachher vielleicht, keine Ahnung, 3, 4, 5 Agents, das ist halt die andere Seite der Medaille, dass du vielleicht Dinge abgibst, die der Maschine das in die Hand drückst und dann irgendwann völlig verlierst, je nachdem, welches Interface wir den Menschen bieten, je nachdem, wie wir damit umgehen, dass du nachher sagst, okay, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 10 Fenster offen, ob es jetzt Claude, Opus, was auch immer da rumschlumpft. Und dann stehst du nachher da, wo war ich denn mit was? Und ich muss den Rechner mal kurz verlassen. Du kommst nach einer Stunde wieder. Was ist denn da jetzt, was ist denn hier Stand der Dinge? Da, auch das ruft ja auch nach einer neuen Art von Interface. Wie gehe ich damit um? Wie manage ich Zeit? Wir haben echt noch ein paar spannende Fragen vor uns.
Ja, ja. Und auch die Skillifizierung wird auch die Interfaces, das GUI auch echt wieder mal verändern. Ne? Völlig klar.
Ja, also das ist etwas, also da bin ich tatsächlich auch mal gespannt, wie gesagt, wie das läuft. Und allein auch diese Erkenntnis, von der ich eben sprach, bei den Menschen, du gibst ihm was in die Hand, sie sagen, guck mal hier, KI, ne? Und dann, ja, nee, hab verstanden. Ich krieg was von ihr zurückgeliefert, ich arbeite nochmal nach und dann liegt's halt auch wieder an uns zu fragen, okay, kriegen wir da vielleicht noch ein bisschen was raus, weil wir den Skill nochmal anpassen? Ja, was interessiert mich, der Skill von vor einer Stunde, wurde eben gesagt. Ich habe ja auch so ein Ding nach dem Motto, versucht durch synthetische Testfälle herauszukriegen, wie du den Skill verbessern kannst in der Nacht in der Hoffnung, dass er am nächsten Tag nochmal einen Ticken besser funktioniert. Das ist ein echt so breites Feld, dass, ja, da müssen wir echt mal gucken, ne, Jens, wie man sich da aufstellt und ja, wie sich das Ganze entwickelt und die guten Modelle im Hintergrund, die kommen von allein.
Das stimmt. Und bezüglich Aufstellen, das ist ja im Prinzip so ein bisschen, interessant jetzt mal, wenn ich das von den persönlichen Erfahrungen, die wir so haben und die Leute auch draußen, glaube ich, haben, auf so eine Organisationsebene heben. Ne? Also ich glaube, ihr Ex-Twitter-Gründer, der Jack Dorsey heißt er, glaube ich, ne?
Dorsey, ja.
Der hat jetzt auch irgendwie vor ein, zwei Wochen einen Artikel veröffentlicht, wo es darum ging, dass er sagte, wir brauchen eigentlich noch viel, viel flachere Hierarchien in der Zukunft. Mhm. Und fangt nicht an, quasi eure jetzigen Org-Charts quasi in agentische Strukturen zu übersetzen. Ne?
Nee, genau.
Ich weiß nicht, also das ist, glaube ich, auch noch ein Thema. Ne? Also das ist genau so ein Ding. Also ich glaube, das ist ein guter Impuls mal. Man muss nicht immer alles fortnehmen, ne? Aber ich glaube, da steckt was drin, was man aufgreifen muss, wenn man sich jetzt um das Thema kümmert und sagt, ja gut, wie könnte denn jetzt meine Organisation in Zukunft, enhanced mit Skills, die ich irgendwo verwalte, dann eigentlich genau aussehen? Was passiert da? Was wird anders werden? Und ich glaube, das ist eine spannende Fragestellung.
Also diese alte Pyramide ist tot. Das ist ein Kapitel in meinem Buch. Die alten Information Broker, also Führungsschichten, die sich dadurch definieren, dass sie wie ein Briefträger eine Nachricht weitertragen und wissen, dass A und B zusammen am Meeting sein müssen, damit irgendwas hinten rauskommt. Die braucht man noch. Also das heißt nicht, dass sie einen schlechten Job machen, weil wir sind nun mal in der Komplexität, man muss die Komplexität managen. Aber das wird zusehends weniger wichtig werden und es wird viel wichtiger werden, inhaltlich zu führen. Und dadurch werden Hierarchien natürlich flacher. Mein Stake ist sowieso immer, Hierarchien sind eigentlich immer Kompromiss. So, eigentlich möchte ich überhaupt keine Hierarchien haben, eigentlich muss alles flach sein, nur dann habe ich Anarchie. Also muss ich irgendwie versuchen, eine große Menge an Menschen effizient in einer Organisation so zu führen, dass der maximale produktive Output entsteht. Also muss ich solche Verästelungen Teams machen. Und sobald ihr zwei Teams macht, habt ihr zwei Teams, die plötzlich eine Mauer bilden und die Brücke bauen. Das ist ganz automatisch. Und irgendwann mal, wenn man das so richtig auslebt, wir in unserer Firma machen das glücklicherweise nicht, aber andere Firmen, die habe ich gesehen, die haben das richtig ausgelebt. Da braucht man ein Visum, wenn man von der HR in die Marketingabteilung gehen möchte. Also das ist dann so richtig weit entfernt. Und diese pyramidische Aufstellung ist tatsächlich in einer Welt, wo wir Arbeit verteilen können in agentisches und in, sag ich mal, strategisches Arbeiten, weniger wichtig. Viel weniger wichtig. Und man kann auch viel hierarchiefreier arbeiten. Und wir kennen das. Hierarchiefrei ist ja der wesentliche Kern von agilen Methoden. Ich kann mich noch erinnern, früher in einer anderen Firma, als ich das erstmal versucht habe, Management Agile beizubringen, da haben Leute gesagt, agil, das ist ja flott. Da macht man es schneller. Weil das ist nicht der Gedanke, sondern der Gedanke ist tatsächlich halt, hierarchiefrei zu arbeiten, egal wer da welchen Rang auf seiner Schulter hat. Die Leute, die Ahnung haben, stehen um ein Problem herum und lösen ein Problem, um für die Usergruppen, die Kunden, die das Problem haben, die beste Lösung zu generieren. Hierarchiefrei.
Ja, hierarchiefrei und herrschaftswissenfrei. Ich kannte den Begriff Herrschaftswissen auch noch, ne? Der wurde dann manchmal auch ausgeprägt, dass gewisse Ebenen, gewisse Sachen eben wissen, ne? Also klar gibt's auch immer noch irgendwelche Themen, die gegebenenfalls eine Relevanz haben, dass nicht alle Leute das immer sofort wissen, aber ich glaube, in so einer Organisation der Zukunft ist es eigentlich nicht tragbar, wenn nicht alles Wissen instant zur Verfügung steht und vor allem, wenn eigentlich auch Wissen nicht nur das abgespeicherte Datenformat oder die Datei ist, sondern es eben auch die Skills sind, die benötigt werden, um gewisse Themen einfach umzusetzen. Und ich glaube, auch da müssen wir helfen können. Ne? Ich glaube, das ist so, Organisationen der Zukunft brauchen, glaube ich, sowohl neben dem zugreifbaren Wissen in einer, von mir aus im Markdown-Format oder in welchem Format auch immer, so dass die Maschine es gut lesen kann, MCP-Server, die auf gewisse Einheiten einfach zugreifen können, eben auch meiner Meinung nach so eine Art Skill, Datenbank und Workflow, der ganzen Firma zur Verfügung steht. Weil das, was du ja gerade beschreibst, ne? Also das, was in agilen Systemen ja nötig ist, dass ich im Prinzip alle Fähigkeiten habe, die Sachen auch umzusetzen. Weil sobald ich nicht alle Fähigkeiten habe, um ein gewisses Thema umzusetzen, scheitert ein agiles System, weil ich dann wieder auf jemand anders warten muss, dass er es mir erst umsetzen kann. Und ich glaube, auch da können wir hingehen, dass wir sagen, wenn wir in Zukunft dann eben den nötigen Skill eben abfragen können, um schon mal den nächsten Schritt zu gehen, dann heißt ja nicht, dass wir den Schritt ganz alleine gehen müssen, sondern ja, wir brauchen dann auch immer noch die andere Person, die diese Skillgruppe pflegen wird, auf die wir zugreifen können. Aber ich werde flexibler werden einfach. Ich werde deutlich flexibler werden. Und ich glaube, wir brauchen das als Organisationen oder Organisationen brauchen das in Zukunft auch so eine Art Skill-Datenbank, meiner Meinung nach. Ja.
Ich erinnere mich noch an eine Folge von einem mit zwei Menschen eines Küchenmaschinenherstellers, die mit dem wir die Diskussion hatten, Jens, da warst du gerade, ich glaube, beim Fasching, egal, wo wir das Thema auch hatten, dass sich Organisationen zukünftig sicherlich auch deswegen ändern werden, weil auch Grenzen verschwinden, die entstanden sind, weil man früher einfach Menschen ein Thema als Aufgabe gegeben hat. Und diese Aufgabe, da waren dann, was weiß ich, du hattest 10 Leute, die haben Web gemacht, 10 Leute, die haben App gemacht, 10 Leute, die haben Backend gemacht, 10 Leute, die haben Datenbank gemacht, 10 Leute, die haben Service Management gemacht. Und jetzt stehst du da und hast quasi einen Agenten oder hast Tools, die diese Grenzen verschwinden lassen, weil du bist an einer Lösung dran und nicht mehr nur noch an einem ganz kleinen Teilchen. Ja, du machst dann eine Abschlussstrecke alleine. Du machst ein Feedback-Formular alleine. Du drückst auf Deploy und die Datenbank lernt ihr Feld. Web und App kriegt das Zeug und wenn du morgen sagst, ich hätte gern ein neues Layout, dann hat's halt ein neues Layout. Ja, sicherlich gibt's da immer noch Menschen, die sagen, okay, pass mal Obacht, das ist die Schrift, die zu verwenden ist und das ist die Farbe, die zu verwenden ist und wir haben vielleicht ein paar Regeln, die wir uns geben wollen, Guardrails, wie wird entwickelt und was muss man, denkt bitte auch an Testing, hat denn keiner die Tests vergessen und so ein Kram. Aber trotzdem werden sich Teamstrukturen ändern, weil ich bin auch der Meinung, wenn ich es alleine sehe, wozu Menschen in der Lage sind, und ich Menschen erlebe, die vom süßen Geschmack des Honigs genascht haben, die vorher sich als, ich sag mal, die mir vorher mit dem nackten Arsch ins Gesicht gesprungen wären, wenn ich denen gesagt hätte, deine Expertise ist zwar wichtig und richtig, aber du verlässt deine eingetretenen Pfade, du öffnest dich neuen Technologien, du bist mal Frontend, Backend, App und hast du nicht gesehen, die hätten mich für verrückt erklärt. Und jetzt ist das für die normal. Jetzt kommen die mit einer Freude ins Büro, weil auf einmal Grenzen verschwinden. Du redest über Lösungen. Und der Satz bitte noch, weil ich weiß, ich komme gerade in so einen Redeschwall. Wir haben Gäste, ja. Ich meine, hallo, ich muss auch dem Gast wieder das Wort geben. Aber da habe ich mich immer dran erinnert an eine Geschichte, die mir meine Lehrerin damals in der weiterführenden Schule gesagt hat, die gesagt hat, dass ein Mensch, der an einer Lösung mitwirkt und von Anfang bis Ende besser sich mit der Lösung identifiziert, als wenn du am Fließband stehst und immer nur die Schraube festdrehst. Gut, an der Schraube festdrehen haben wir heute Roboter, fairer Punkt. Aber du identifizierst dich damit mehr. Und da bringen wir die Leute jetzt hin. Die Leute kriegen das Handwerkszeug, das zu tun, womit ein Kunde, ein anderer Anwender, irgendetwas, was anfangen kann. Und damit identifizierst du dich und das vermittelt Freude. So zumindest ist mein Erlebnis.
Und ich glaube, das ist auch sinnstiftend. Also gestern haben wir Organisationen so geschnitten nach guten Skills und Fähigkeiten, aber auf Basis einer terroristischen Prozesswelt.
Ja.
Na, ich bin Spezialist für das, dann kommt ein Spezialist für das. Wir machen Übergaben, Handovers und haben IT, haben Schnittstellen programmiert. SAP hat da mal so was Integratives gemacht, aber das so, nur so eins nach dem anderen und so hat sich diese Spezialisierung kreiert. Jetzt entsteht natürlich, dass Domänenwissen wird, wie sage ich es, wo ich sanft, das wird etwas weniger wichtig werden. Es ist natürlich noch wichtig, aber es wird etwas an Bedeutung verlieren, weil irgendwie, wenn man so bis auf Level 5, wo es dann 100 Level gibt, kann eigentlich jeder jetzt jedes Thema angehen. Ne? Jeder, der nicht coden kann, kann es coden. Natürlich jetzt nicht riesengroß, obwohl, wer weiß, wir können mal große Sachen machen, aber jeder kann ein Stück Controlling, jeder kann jetzt ein Prinzip einkaufen, jeder kann im Prinzip die ersten Kompetenzfelder für HR-Entwicklung machen, im Prinzip. Also Domänenwissen wird weniger wichtig. Das heißt, die Art und Weise, wie wir unsere Teams schneiden, müssen anders geschnitten werden. Aber sie müssen. Das ist nämlich genau das, Marc, was du gesagt hast. Du triffst das also voll ins Schwarze, weil wir werden in Zukunft viel mehr danach schneiden, dass wir den Leuten das Gefühl geben, ihr seid es. Das ist euer Ding, euer Baby. Das ist eure Motivation. Das ist euer Output. Und das ist auch immer mein Credo. All das, was wir, diese wunderbare Technologie ist am Ende immer noch ein Schraubenzieher. Das ist ein Tool. Das nutze ich damit am Ende, damit ich irgendwie die Schraube in die Wand kriege oder das Loch in der Wand bohren kann. Das ist ein Tool. Und derjenige, der gebohrt oder geschraubt hat, ist dann der Mensch, der stolz ist auf den Output. Und so müssen wir dann
So muss es sein und eventuell müssen wir hinterher sogar verstehen, dass der Mensch eigentlich ein Bild an die Wand hängen wollte. Ne? Also das ist der eigentliche Output. Genau. Ne? Das ist auch nochmal jetzt um die eine Geschichte, die ich vorhin angefangen habe, zu Ende zu erzählen. Und ich glaube, das ist total wichtig. Ne? Also ich glaube, das ist genau dieses Thema. Wir müssen uns mehr fokussieren und wir können das auch mehr auf das, was wir draußen eigentlich als Geschäft machen. Ne? Also wir als Unternehmen bieten ja etwas an, was dann da draußen Menschen eben diesen Moment ermöglicht, eben das Bild vielleicht an die Wand zu hängen. Und das ist, glaube ich, genau dieses Thema, eben stärker darauf zu fokussieren, auf die echte Wirkung und weniger auf, um durch Schichten sich durchzuarbeiten und jemanden zu finden, der irgendwo den Ball auffangen kann. Und ich glaube, da kann KI echt helfen. Ich glaube, Marc wollte noch was Positives fragen. Ich habe nämlich noch zwei kritische kritische Themen da.
Ja, ich wollte tatsächlich noch was aufgreifen, bevor wir jetzt zu weit abdriften, wollte ich gerade mal den Ball aufgreifen. Wir hatten es ja eben, wenn Teams entstehen, müssen Brücken gebaut werden und so ein Kram. Und während wir gesprochen haben, fiel mir da ein Satz ein, den kriege ich vielleicht gar nicht mehr so flüssig über die Lippen. Aber früher hast du ja quasi deine Expertise auch dadurch zum Besten gegeben, indem du dich in Themen immer mehr spezialisiert hast. Du hast dir Wissen angeeignet, du hast es angewendet, du bist quasi, in Anführungszeichen, du hast dich lange damit beschäftigt und dann haben die Leute dich angerufen, die Leute haben dich kontaktiert. Deine Meinung war wichtig, nicht nur, weil man dich vielleicht als Mensch mag, sondern weil du schlicht und ergreifend schon, wie hat mal einer gesagt, ja, hast früher schon mal Pferde kotzen sehen, du hast alles Mögliche schon mal irgendwie erlebt und hast quasi aufgrund dieser ganzen Erfahrung eine Meinung und ein Fachwissen, das hilft jetzt in dem Projekt weiter. Und wenn ein Projekt Schieflage hatte, das ist ja auch egal in welcher Firma, ja, dann gab es immer irgendjemanden, wo man sagte, ah ja, hat dann der, ja, da schon mal drauf geguckt, weil der, wenn einer das weiß, dann der ruft den doch mal an. Und das demokratisiert sich jetzt ja auch. Jetzt ist ja nicht im Grunde der, würde ich jetzt mal behaupten, der das tiefste Wissen in ABC hat, automatisch der meistgefragteste, sondern der eventuell in der Lage ist, A und B kreativ zusammenzubringen, Sachen anzuwenden, Türen zu öffnen, die richtigen Menschen miteinander zu verbinden. Ja, also es werden auf einmal ganz andere Fähigkeiten, um sich auch anzupassen. Ja, also ich meine, wer mag denn, dass sich sein Werkzeug, wenn du jetzt vom Schraubenzieher gesprochen hast, ja, heute hast du einen Schraubenzieher in der Hand, ist ein Werkzeug, morgen ist es ein Hammer, übermorgen ist eine Bohrmaschine, nächste Woche ein Presslufthammer oder irgendwas anderes und dann auf einmal ist es ein Löffel. Ja, weil das Ding sticht und ergreifend, es kommen neue Produkte raus und du musst deine Art und Weise, wie du dich daran wagst, immer wieder ein bisschen up to date halten. Viel mehr als früher. Und ich glaube, das sind so ein paar Eigenschaften, die werden uns ja jetzt immer mehr begegnen. Das wollte ich noch zum Besten geben. Danke, Jens, dass dir das aufgefallen ist. Darum danke, dass ich nochmal sagen durfte.
Natürlich.
Ihr seid ein Team. Man sieht's.
Ja, definitiv eingespielt. Ah, wie so eine eingespielte Maschine. Ja. Aber auch nur, weil ich immer seinen aktualisierten Skill. Nein, ich kriege immer seinen aktualisierten Skill im D. Dann, das hau ich in meinen LLM rein. Dann weiß ich genau, wie ich mich in den Markt verhalten muss.
Da habe ich aber ehrlicherweise, das muss ich auch noch sagen, ich habe mir auf GitHub ein Impressums-Ding gemacht, damit meine ganzen GitHub-Pages immer so, ne, Impressum haben. Und da habe ich mir das von dir, die Identity-MD, habe ich auf meinem Impressum-Skill hoch, damit ich immer meiner KI sagen kann, wie denke ich, was erwarte ich, wie rede ich, damit ich das da adressieren kann. Und das habe ich jetzt auch auf Public. Das heißt, jeder könnte quasi, der jetzt der Meinung ist, wie reagiert denn der Markt auf was, das mal ausprobieren.
Ja.
Das
finde ich auch ganz wichtig. Ich habe meine eigene Identity MD, weiß gar nicht, wie stark ich sie freigegeben habe. Ich habe sie ein bisschen angepasst. Aber ja, nochmal ein anderes. Da können wir auch immer mal drüber reden, dass das Thema mit den Identities übergeben auch ein total wichtiges Thema ist, wenn ich mit einem LMM reagiere. Ne? Und vor allem, wenn wir im Prinzip nicht mehr immer mit dem gleichen arbeiten, dann werden solche Identity-Files zusammen mit dem Kontext, den ich der KI übergebe, ob ich das über irgendeine Datenbank mache oder gegebenenfalls über platte Dateien oder durch Prompten. Das wird meiner Meinung nach so ein bisschen der Handshake der Zukunft, ne? Der Informationshandshake der Zukunft, weil das ist schon ein anderes Output, ne? Ob jetzt Marc, René, du oder ich irgendwie mit einer KI redest oder mit unseren KIs, unseres Vertrauens reden, da werden immer andere Ergebnisse rauskommen, weil unsere Identity spielt da mit, ne? Und ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Kern für die Diskussion, für Organisationen, die wir haben. Die Identity von uns, auch das macht eine Organisation aus, ne? Also, wenn wir jetzt nur platt Skills kopieren, also wir fangen jetzt an, unsere Skills zu beschreiben, was wir in unserer Tätigkeit zu tun, dann ist das natürlich auch hinterher runtergebrochen in den einzelnen Part, dass die kleine Fließbandarbeit, na, was Marc gerade beschrieben hat, dieser eine kleine Schritt, den ich am Fließband tue in dem Moment, auch das würde sich wiederfinden bei unserer Tätigkeit wahrscheinlich ein oder anderes Mal, wenn wir unsere Skills beschreiben. Aber natürlich ist es zusätzlich bei allen Menschen so, dass diese Identity mit reinkommt. Und diese Identity verändert ein bisschen, auch in Organisationen, weil man ständig trotzdem noch gewisse Verhaltensweisen zeigen muss, den besten Weg rausfinden muss, weil alles ist nicht perfekt. Es wird niemals auch gestreamlinete Super-KI-Organisation in dem Sinne geben, sondern es wird immer ein Zusammenspiel zwischen auch einer KI, die ausfällt, deren Tokens zu Ende gelaufen sind, wo der Serverschrank dann doch ausgeschaltet wird, weil gerade jemand da den Stecker gezogen hat oder irgendwas anderes. Also auch das wird in Zukunft immer noch passieren. Und dementsprechend braucht es dann im Prinzip die Identitäten dazwischen, die wir Menschen dann auch durchaus sind, die immer noch auf so ein System einfach reagieren können.
Da können wir auch, falls Leute da unsicher sind, kann man noch eine schöne Analogie machen. Wir haben ja Gesetze in der Welt. Jeder Rechtsstaat hat seine Rechtsgesetze und wir haben trotzdem Richter. weil das, was zwischen den Gesetzen ist, muss interpretiert und muss irgendwie abgewogen werden. Und das lässt sich genauso eben auch auf unsere Welt anwenden. Also die Welt ist überhaupt nicht logisch. Sie ist eigentlich das Gegenteil von logisch. Das sieht man ja leider auch jeden Tag. Aber wir müssen also in den Abfolgen, die in den Prozessen passieren, braucht man das Mittelding dazwischen, um so ein bisschen eine Einschätzung zu geben. Sie eine, ja, das, ach, ich glaube, ich lasse das mal so laufen oder nee, das stoppe ich doch lieber jetzt, weil ich habe zum Beispiel, also KI hat ja keine Intention. KI will nichts. Aha. Also müssen wir erstmal die Intention überhaupt reinbringen, damit ich was will. Und dann hat KI auch keine Risikobewertung, kann also nicht sagen, ob das jetzt, ne, also kann vielleicht ein bisschen so sagen, okay, das könnte einen Atomkrieg auslösen, das mache ich jetzt mal nicht. Auf der Ebene wird es wahrscheinlich mittlerweile schon funktionieren, aber auf einer, sag mal, eher normalen Ebene, die jetzt uns jeden Tag angeht, dass dann jemand sagt, vielleicht ist das doch ein bisschen zu risikoreich, dass ich den Menschen jetzt 10 Meter näher an diese Hochvolt-Anlage stehen lasse und so. Sowas, ne? Also das, diese Gesamteinschätzung, das können eigentlich nur Menschen und ich glaube auch immer nur Menschen. Das wird es also, es ist auch kein Ziel, dieses zu automatisieren, sondern das Operative danach, ne? Das, was Kosten generiert und Zeit frisst, das will man ja automatisieren.
Mhm. Wobei ich natürlich auch sagen würde, bei manchen Sachen, glaube ich, René, da werden solche Themen auch automatisiert werden können. Ne? Also wenn man jetzt dann immer ich werfe jetzt mal den kritischen Blick nach China. Ne? Also was wir natürlich da sehen in den Fabriken vor Ort, ist natürlich, dass wir sehr, sehr viele Arbeiter, die dann im Prinzip wiederkehrende Tätigkeiten ausführen, jetzt mittlerweile schon mit Videokameras ausgestattet werden und ihre händische Arbeit quasi aufgenommen wird. Ne? Genau. Also ganze Fabriken sind komplett mit Videokameras ausgestattet und wird jeglicher kleine Schritt, der da gemacht wird, wird quasi schon aufgenommen. Das könnte man sich natürlich auch größer vorstellen. Also, dass sie nicht nur an so einer Fließbandtätigkeit sitzen, sondern auch durch Büroräume durchlaufen. Da können wir auch mal protokollieren, was ich denn so den ganzen Tag mache, wenn ich durch das Office laufe oder sowas. Na, um daraus zu erschließen, was braucht denn so ein Roboter tatsächlich vielleicht? Ne? Und ein anderes Thema, was ich noch als Kritik nur reinwerfen werde, ne? Das war, was ich auch gesehen habe, wo ich auch erstaunt war, wo es Gott sei Dank schnell eine Antwort auch zugab, war, es gibt gewisse chinesische Unternehmen, die auch ihre Mitarbeiter schon zwingen, quasi Skill MD-Files wirklich abzulegen über ihre Tätigkeit, ne? Um dann zu sagen, ja, das kann ich dann hinterher mit einer KI automatisieren, was diese Person macht. Interessanterweise ist direkt ein Service entstanden, der hieß irgendwie, ich muss mal nachgucken, Anti-Distillation Skill, ne? Das ist super, da ist eine Chinesin, Deng Xiaoxiang, die hat das direkt geschrieben.
Ciao, Deng Xiaoxiang.
Ich wollte gerade sagen, einer von drei kann es wahrscheinlich aussprechen.
Aber der Skill hilft dir, der ist wie so ein Cleaning Layer, ne? Der zieht quasi alle wirklich interessanten Sachen, die du in den Skill MD reingeschrieben hast, zieht er raus und lässt dann quasi nur das nackte, okay, ein bisschen hier schrauben, ein bisschen da was machen in dem zurück. Und das kannst du dann ans Management übergeben. Da kannst du sicher sein, wenn Management den MD-Skill einsetzt, dann wird dein Job trotzdem noch weiter benötigt werden in dem Moment. Das sind natürlich auch so. Also die Kehrseiten der Medaille. Ne? Da müssen wir also auch irgendwie offen drüber reden, dass solche Sachen passieren.
Ja, also ich habe ein paar Jahre in China gelebt und habe da durchaus, sagen wir so, meine eigene Sicht. Ich bin gar nicht, also erstmal die Freiheitsordnung finde ich super und die totale Überwachung finde ich nicht super, das ist klar. Aber im System China selber, so schlecht ist es gar nicht. Also es ist schon sehr effizient, wenn man in China lebt. Und es ist nicht umsonst, dass das nach meinem Dafürhalten auch momentan der globale Gewinner ist. Erst einmal machen sie keine idiotischen Kriege, sondern die funktionieren, sie gehen ganz langsam rein und haben sich jetzt, also wenn ihr den letzten 5-Jahres-Plan mit den 12 Punkten angeschaut habt, da sind 6 Punkte, wo sie Weltmarktführer werden wollen und 6 andere, wo sie zumindest globale Durchbrüche erreichen wollen. Und da ist Quantum dabei, das durch KI dabei ist. Also, es ist also auch Neuralink im Gehirn und so weiter. Und dass die so wirklich konzentriert und fokussiert Technologie einsetzen, ist auch dem Umstand geschuldet, dass diese Nation weltweit führend werden wird in dieser Technologie. Und damit ist das auch eher ein Geschäftsmodell. Also etwas auszuprobieren, damit dann die anderen auf der ganzen Welt, die dann die Technologie werden, kaufen müssen, um die Produktivität zu erreichen, da eben Kunden werden. Das ist ganz simpel. Ja, also meine persönliche Freiheit, die ist mir sehr wichtig. Das würde ich nie akzeptieren. Das wird wahrscheinlich in einer westlichen Gesellschaft sowieso kaum möglich sein. Aber wir dürfen auch nicht subordiniert sein und missachten, dass in China seit Tausenden von Jahren eine völlig andere Kultur herrscht. Das ist also nicht dass dort Menschen sich, wie soll man sagen, anders fühlen oder, also Freiheit wird einfach anders bewertet. Es ist einfach ein anderes Gut als unteres Gut ist. Das eine ist nicht besser als das andere, es ist eine andere Bewertung, ein anderes System. Wir müssen das nicht gut finden, sie müssen uns nicht gut finden. Ich habe da immer, was das angeht, ein völlig anderes Beispiel. Als ich da gelebt habe, war es noch sehr Usus, dass man in China auf die Straße gespuckt hat. Also das finden wir, boah, und nicht nur spucken, sondern ich mache es nicht vor, aber ihr könnt euch vorstellen, so richtig aus dem tiefsten Innern, weil dahinter steckte die Idee, sich zu reinigen, ne? Also das Unreine aus dem Körper zu lassen. Gleichzeitig haben alle Chinesen, die ich gesprochen habe, mich angeekelt angeguckt, wenn ich genießt habe, wenn ich Hachi gemacht habe. Da haben die mich angeguckt und gesagt, oh, was ist das denn? Also genauso angeekelt, wie ich angeekelt geschaut habe. Ne? Das ist nur, das eine ist nicht besser als das andere, aber es sind einfach verschiedene Sichtweisen in einem kulturellen Bezug und man muss es eher lernen, dass es Unterschiede gibt und mit den Unterschieden umgehen und nicht bewerten. Aber jetzt zurück zur Technologie. Da gibt es diese hohe Technologieaffinität. Ich kann nur jedem anraten, mal irgendein x-beliebiges Video, das nicht älter als 3-4 Monate ist, in YouTube über Shenzhen zu finden. Mann, und ich habe Teile, was da gezeigt wird, habe ich auch live erlebt. Also die Technologie, also in den Unternehmen skillbasiertes Arbeiten jetzt schon einzuführen, Trainingseinheiten mit Kamera auf dem Kopf, so dass ich mitlaufen kann und dass dann später eine Robotik das übernehmen kann, weil eine Robotik wollen sie Weltmarktführer werden. Werden sie auch, sind sie im Grunde heute ja schon. Das ist Teil des Gesamtplans dieser Industrie oder dieser Nation, sagen wir mal. Und ich behaupte mal, die werden da auch sehr erfolgreich sein mit ihrem Plan. Ne?
Also wenn ich mir überlege, als wir von OpenClaw unsere Folge gemacht haben und wir in der Vorbereitung gesehen haben, wie dann dort, ich sag mal so, Installationspartys oder Installationsdienstleistungen und keine Ahnung, was stattfindet. Und wenn du dann, mal egal, wo du selbst da langläufst und über OpenClaw sprichst, dann erstmal so, ja, Hilfe, also nee, weiß nicht. Und also mehr die Ablehnung oder schwieriges Überzeugen dich entgegenschallert, während dort, da hocken Menschen mit welchen Getränken auch immer und Notebooks und in Heerscharen und installieren sich den Kram, während wir also quasi sinngemäß jetzt, also nicht wir als Firma oder wir als Personen, sondern mehr so als Gesellschaft uns überlegen, ah, verdammte Axt, und könnten wir da nicht was regulieren oder irgendwas, ja? Und da geht's irgendwie feuerfrei. Vielleicht ist irgendwo auch damit dazwischen irgendwo die Wahrheit, wo man sich vielleicht treffen sollte.
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt keine Wahrheit. Beides hat seine Berechtigung. Wir haben eine andere Kultur und wir wollen Dinge verstehen. Es ist ja man sagt ja, der Asiatische ist ja eher der Weg, das Ziel und nicht das Ziel. Bei uns ist das Ziel das Ziel. Und beides hat seine Berechtigung. Das eine ist nicht besser als das andere. Momentan wirkt das eine schneller. Okay. Also wir können auch also tatsächlich auch feststellen, wie viel in besonders Europa gerade nicht funktioniert, das ist auch alles wahr. Aber über die gesamte, sagen wir jetzt, die nächsten 10 Jahre wird sich das auch wieder justieren. Also jede Kultur hat so seine Vorzüge momentan. Aber dahinter steht auf jeden Fall in China ein großes Geschäftsmodell, auf jeden Fall. Und OpenClaw-Installation ist da jetzt ein Service. Da gehst du wie zu Kiosk hin, bringst deine Geräte mit und hast eine Stunde später alles drauf installiert von irgendjemandem.
Es ist ja, so. Damit sind wir wieder bei Skills, ne?
Genau. Also wieder bei Skills. Das hätte ich gebrauchen können in den letzten Wochen, weil ich hier einige Nächte verbracht habe mit einer, ich mache es ja auch sehr, sehr vorsichtig und sehr sicher und will es ja auch wieder selber für mich lernen, was man da so tut. Und muss auch sagen, ehrlicherweise, auch dieser Prozess, den ich jetzt wieder durchlebt habe, alleine bei dieser OpenClaw-Installation, auch bei den Themen über die Marken, die ich dann ja auch durchaus bei LinkedIn uns mal austauschen, wie man dann jetzt im Prinzip so ein Memory aufbaut, wie man so ein Vault aufbaut, wie man im Prinzip den Handshake auch zwischen Agents und sowas einrichtet. Ich glaube, es war nötig, dass ich diese Strecke gegangen bin. Ne, dass ich jetzt wieder selber so gefühlt habe. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo ich sage, ja, das ist einfach wertvoll, wenn man sich mit Technologie, die ehrlicherweise auch so einfach zugänglich ist, beschäftigt. Ne? Also jetzt mal platt gesagt, was habe ich gemacht? Ich habe einfach im Prinzip diese Installation gemacht und frage die ganze Zeit, während ich das tue, eine andere KI, was ich da eigentlich tue. Und lass mir das auch erklären. Vergesse es auch teilweise wieder, muss also wie immer wieder nachfragen, wenn ich dann den nächsten Terminal-Befehl dann nicht mehr weiß. Aber das ist möglich, weißt du? Also ich mache da Sachen, ne? Habe jetzt auch wieder mein GitHub, was irgendwie seit 5 Jahren stillgelegt war, mal wieder aktiviert. Ne? Habe dann vorsichtig mal alle Sachen von damals auf privat gestellt, damit es nicht mehr so peinlich ist, weil sie schon älter sind, ehrlicherweise. Aber nichtsdestotrotz, also der Aufruf da nochmal, ne? Also beschäftigt euch mit den Sachen, ne? Also es ist dann auch wieder was anderes, wenn du das mitbekommst, weil du kommst auf neue Ideen, ne? Du verstehst, was es bedeutet, ne? Du verstehst auch, und deshalb komme ich auf so Themen, die teilweise auch noch nicht richtig adressiert sind. Also wer hält denn im Prinzip hinterher den Kontext am Leben? Also diese Kontextinformationen, die nötig sind, die jetzt zum Beispiel in so einer normalen Organisation eben durch Meetings, durch Austausch, durch Informationsaustausch, dass ich Leute kenne, dass ich ausgebildet bin in meinen Skills durch eine Universität oder durch einen Berufsweg, den ich gemacht habe, dass ich weiß, welche DIN-Norm, welche Security-Checks oder welche anderen Sachen gemacht werden müssen, wenn ich etwas deployen will. Ne? Wer hält das alles so am Laufen in dieser agentischen Welt in Zukunft? Das wird eine total spannende Frage. Das ist nirgendwo beantwortet, ehrlicherweise. Na, das sehe ich gerade. Ja. Also wenn ich mich an diese Sachen rannähe, dann kommen nämlich immer wieder diese kleinen Fehler, ob das reine kleine temporale Fehler sind, wenn die eine KI schon denkt, dass die andere etwas schon gemacht hat, aber noch gar nicht fertig ist. Ne? Wenn ein Modell, das lokal auf meinem Rechner eigentlich was machen sollte, dann ein Timeout hat, ne, weil es noch nicht warm gelaufen war und der andere dann eben zurückgeht und einfach irgendwas macht. Ne? Auch selbst wenn da schon Confidence Scores oder was anderes hinterlegt sind. Also das ist ein komplexes Zusammenspiel und ich bin heilfroh, dass ich mich jetzt wieder durch so ein paar Nachtschichten die letzten Monate und Wochenendschichten quasi da durchgefuddelt habe, weil es hat mir wieder total geholfen, ne, diese Sachen besser zu verstehen. Ne? Und ich glaube, das ist weiterhin wertvoll in dieser Welt, in der wir uns bewegen und sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
Und das ist, also will ich auch einen Aufruf nochmal unterstützen für jeden, der gerade zuhört. Also jeder muss sich nicht OpenClaw installieren. Das ist vielleicht, das machen nur die Leute, die auch wirklich ein bisschen Ahnung haben, weil da ist ein hohes Sicherheitsrisiko immer noch dabei und das muss man einfach wissen, was man da tut. Aber sich zum Beispiel mal für ein Wochenende mit Anthropic, mit Claude Code auseinanderzusetzen, mhm, und mal ihn zu bitten oder auch OpenAI Codex oder Google AI Studio, es gibt ja mehr, und mal ein Stück Software selber zu schreiben. Ich bin der Überzeugung, das ist heute ein Life-Skill. Genauso wie wir alle ja im Prinzip wissen, wie ich einen Reifen wechseln kann, es nicht mehr tun, aber wir wissen es im Prinzip, ist das ein Life-Skill, dass man das versteht, die Mechanik, die da versteht, damit das nicht aussieht wie so eine Blackbox und ich habe überhaupt keine Vorstellung. Und man kann sich ja ein kleines Spiel programmieren. Das muss ja nichts Großes sein. Irgendwas, irgend so ein Hangman-Spiel, irgendein Worterratspiel, irgendwas. Das ist wahrscheinlich ein Prompt mit 5 Worten und dann geschieht es sowieso automatisch. Aber man kann zumindest sehen, wie es funktioniert. Also sich damit auseinanderzusetzen, ist echt wichtig.
Total, total.
Ich habe mir ja tatsächlich, weil du sagst, das Spiel, in meiner Jugend habe ich ein Spiel gespielt, das hieß Bubble Bobble. Da hast du so kleine Drachen gesteuert, die Ballons, nicht so Seifenblasen geschossen haben. Ich habe das geliebt damals, aber irgendwie gibt's das irgendwie nirgends mehr so richtig und das hat mir dann, ich glaube, das war Gemini, das mir das dann wieder gebaut hat, dem ich gesagt habe, hier, guck mal, das und das und hier sind ein paar Webseiten und ein paar Videos, schau dir es an und mach. Das war ganz lustig und während ihr gesprochen habt und du von dem Reifenwechselbeispiel kamst, fiel mir ein anderes Beispiel ein. Ich meine, jetzt sind wir alle da verraten keine Details, aber auch schon das ein oder andere Jährchen auf der Welt haben in der IT vielleicht das ein oder andere gesehen. Als ich mit IT angefangen habe, also mit meinem Praktikantenplatz gab es Lochkarten und später habe ich dann mit DOS-Terminal und bei mir hatte quasi Textverarbeitung noch kein What you see is what you get. Ja, sondern du hast so mit Textdingen gearbeitet. So, dann kam irgendwann Windows und grafische Benutzerinterfaces und bla 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 und alles ganz schön. Und die Leute haben mich angeguckt, wie, als ob ich vom anderen Stern komme, als ich dann damals, habe ich noch Windows bedient. Leute, die mich kennen, wissen, das muss schon sehr lange her sein. Habe ich dann gesagt, hier CMD, glaube ich, war das damals bei Windows, dass du auf das Terminal, also auf DOS kommst und die so, was ist denn das für ein schwarzes Fenster? Wo ist denn die Farbe? Was machst denn du da? Und du denkst da so, hä, was willst denn du von mir? Das ist DOS, also da kann man doch was eingeben hier, Verzeichnis erstellen und verschieben, löschen und machen und keine Ahnung was. Und mal unabhängig davon, dass ich Windows schon seit Windows 95 nicht mehr aktiv im Einsatz habe, ist das dennoch ein Wissen, wenn du weißt, wie ist das Terminal und worauf fußt das denn? Durchaus etwas, das lernst du, ich sehe Jens schon Kopfschütteln, ja, für alle, die es nur hören. Ist das durchaus etwas, das mich auf meiner Lernreise durchaus begleitet hat und heute immer noch ein wertvolles Wissen für mich ist, um zu verstehen, wie die Chose zusammenhängt. Und ich glaube, das nimmt uns auch diese ganze KI-Reise, wenn sich alle 2, 3, 4, 8, 12 Wochen Modelle, Verfahren, Techniken, wie auch immer ändern, das nimmt's uns nicht, weil wir diese Reise halt, ja, weil wir offenen Herzens da mitgehen und diese Reise begleiten und uns dem Ganzen nicht verschließen und sagen, ah, das wird schon weggehen und keine Ahnung was, und uns überraschen lassen, sondern wir gehen diese Reise. Jens, du hast den Kopf geschüttelt,
ja,
erzähl.
Ja, ich hab nur reagiert, alles gut. Ich bin, ja, ich hab den Kopf geschüttelt, alles. Ich bin ja, sagen wir mal so, bis zu einem gewissen Grad. Ne? Ich glaube, tatsächlich ist natürlich auch eine grafische Benutzeroberfläche auch gut, weil nicht jeder sich immer überall reindenken muss. Und ich will auch, also so ähnlich wie René das, glaube ich, gerade gesagt hat, nicht jeder muss jetzt draußen eine Open-Claw-Installation machen, um sich mit dem Thema KI zu beschäftigen. Das muss einfach nicht sein. Und genauso muss nicht jeder...
Zwei Open-Claw-Installationen muss jeder machen.
Genau. Muss auch nicht eigentlich müssen wir uns nicht mehr in einer Terminal-Landschaft bewegen. Ja, dass ich das jetzt mache, ist dann einfach dem Thema geschuldet, dass es einfach einfacher ist, mit dem Cloud-Code-Agent auch als Terminal-Fenster zu arbeiten, um dann von einem Terminal-Fenster ins andere die Sachen rüber zu kopieren und sowas. Ja, aber das darf natürlich nicht das Ende der Fahnenstange sein, ne? Weil wir müssen da, glaube ich, uns auch weiter bewegen, dass es eben zugänglich ist für den Rest auch. Ne? Und ich glaube, was du gesagt hast, der einzige Punkt, den ich unterstreiche, ist, das grundsätzlich verstanden zu haben. Ne? Dass du sagst, wie kann denn sowas funktionieren? Was ist vielleicht eine Ordnerstruktur, auch wenn ich auf meinem iPhone nicht mehr wissen muss, wo die Bilder in welchem Ordner gespeichert werden? Ne? Ist es trotzdem okay, das zu wissen? Genauso wie es okay war, als ich damals angefangen habe, wenn man gesagt hat, ja, man hat es nicht mit dem VisiVig-Editor gemacht, sondern hat man zwischendurch doch mal mit BBEdit nochmal den Code selber geschrieben oder irgendwas anderes. Ne? Auch wenn es vielleicht mit dem VisiVig-Editor dann damals noch schon ging oder sowas. Ne? Um es grundsätzlich verstehen, was da passiert. Da bin ich bei euch, ne? Weil ich glaube, René ist auch gerade da gerade schon reagiert als alter ITler, ja, und will mir auch noch sagen, nein, ihr müsst alle im Terminal arbeiten.
Ja, genau. Aber ich will noch einen Punkt, warum, also es ist gar nicht so nerdy. Marc und ich, wir sind natürlich die Mega-Nerds, klar. Ich programmiere auch den ganzen Tag vor mich hin und so. Aber ich glaube, für die Welt draußen, für die Menschen, ist es wichtig, souverän zu bleiben. Mhm. Ne, also, dass es kein Eiertanz ist, dass du dich nicht unwohl fühlst, wenn du auf den Knopf drückst, was passiert denn da? Das, weißt du, jeder Mensch fühlt sich nicht unwohl, wenn er ins Auto steigt, anmacht und fährt, weil er weiß irgendwie vorne, meistens ist es vorne, ist der Motor, ne? Irgendwie.
Da fallen mir auch Menschen ein.
Ja, aber im Prinzip, sagen wir mal, ne? Oder andersrum, man kann andersrum. Die Menschen, die ganz unsicher fahren, sind auch die, die überhaupt keine Ahnung haben von dem Ganzen. Mhm. Also, das ist so, dass es gibt so eine leichte, sag ich mal, Korrelation, so ein ganz bisschen. Das heißt, da ja die Welt immer mehr mit IT-Artefakten ausgestattet werden wird, die unser Leben verändern, hoffentlich vereinfachen, aber auch sehr kompliziert machen. Ist jedem Mensch angeraten, darin sich souverän zu bewegen in dieser Welt, indem ich zumindest eine vage Vorstellung habe, was passiert da eigentlich. Das macht mich, souveräner, also einfacher. Ich bin nicht so abhängig. Ich fühle mich nicht so allein. Ne? Ich fühle mich, okay, ich kann damit umgehen. Ich kann es einschätzen, was passiert. Ich kann den nächsten Schritt gehen. Ich bleibe nicht stehen.
Wenn ich mir das so anschaue, ich meine, was haben wir denn heute gesprochen? Ne? Ich glaube, was bei den Hörenden rüberkommt, ist, Skills ist mehr als nur der Skill, den der Agent lernt. Skills ist das, ja, wie die agentischen Systeme arbeiten. Skills ist aber auch das, wie geht der Mensch damit um? Wie gehen wir als Menschen miteinander und Skills um? Und das dritte war halt nochmal das Thema, wie geht man als Organisation um? Ja, wir hatten das Thema Kästchen, flache Hierarchien. Und ich glaube, und die Frage möchte ich gar nicht so sehr, die will ich einfach nur mal so zum Nachdenken allen nochmal mitgeben. Das letzte Mal im Podcast hast du gesagt gehabt, nicht nach dem Motto, was brauche ich demnächst, sondern ne, was brauche ich in 5 Jahren, sondern wie wird es in 50 Jahren sein, hattest du mal so ähnlich, glaube ich, das letzte Mal gebracht. Von der Seite, ich fand das total spannend, was wir heute besprochen haben. Ich fand auch total spannend, was seit unserem letzten Mal alles passiert ist. Wir hatten es am Anfang kurz angedeutet, weil wenn wir uns damals gesagt hätten, wozu du technologisch heute in der Lage bist, hätten wir, glaube ich, alle, und da möchte ich auch mich selbst überhaupt nicht ausnehmen, niemals nicht gedacht, dass diese technologischen Möglichkeiten, die zum Zeitpunkt der Aufnahme entstanden sind, und auch die Aufnahme ist ein anderer Tag als Ausstrahlen, von der Seite mal gucken, was auch vielleicht noch bis dahin kommen wird, das ist eine faszinierend krasse Zeit, wie? Ja, also von der Seite, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand das sehr gelungen, worüber wir gesprochen haben. Ich werde auf jeden Fall mich gerne wieder melden, dass wir uns noch wieder mal irgendwann eine Folge machen, ja, weil ich meine, das ist ja ein total spannendes Thema. Und von der Seite, also falls jetzt nicht irgendeiner der Meinung ist, er möchte noch ein Abschlusswort. Oh, yeah. René, möchtest du noch ein Abschlusswort zu uns geben?
Ja, ich wollte gerade für euch einen tollen Tipp. Also versucht doch immer Leute vor einem Jahr und dann das Delta quasi auch zu besprechen, was man damals besprochen hat, so 10 Minuten.
Ja,
die
gerne.
Themen von damals, ein Jahr später, aber reflektiert mit derselben Person. Das wäre sicherlich spannend. Würde ich mir natürlich auch gerne mit anbieten. Und für alle Hörenden, überlegt mal ganz kurz selbst, jetzt und vor einem Jahr, was ihr vor einem Jahr glaubt, was heute möglich ist, was heute wirklich möglich ist. Und dieses Delta kann man auch mal vorne projizieren. Dann hat man so ein bisschen die Idee, dass die Umwälzung unaufhaltsam auf uns zukommt, aber in so einem positiven Sinne, dass wir da sehr viel Wirkung rausziehen können. Also beschäftigt euch mit dem Thema. Das ist so das Allerwichtigste, was wir gleich sagen können. Und ja, ich find's auch wieder echt super. Mit euch zu plaudern ist echt super, weil merkt man, alle haben Content, ne? Alle reden über etwas. Und zwar mit Content-Know-how. Und Jens, dein Open Talk gucke ich mir gerne mal an.
Ja, dann mach das mal.
Oh, das ist ja bei dir im Hintergrund. Mann, Mann, Mann. Gut, dann würde ich in guter Manier den Abschluss einläuten. René, danke, dass du da warst. Ja, war wie immer eine Freude. Jens, schön, dass du auch bei einer Folge mit Gast dabei bist.
Natürlich, ja, immer gerne.
Wir haben übrigens demnächst wieder einen
Karneval,
Gast, wieder
ein Wiederholungstäter übrigens.
Das nächste Mal.
Bitte? Muss ich noch korrigieren, damit was nicht nächstes Mal rausfusen muss, ist es Karneval in Köln und nicht Fasching, ne? Nicht.
Das sagst du dem Hesse, weißt du? Ich kann sowas, steht der Würmsche auf dem Türmsche mit dem Schirmsche unterm Ömsche, kommt der Stürmsche, wirft das Würmsche mit dem Schirmsche unterm Ömsche vom Türmsche. Weißt du, sowas kann ich, ja? Und Fasching und Karneval auseinanderhalten, das kann ich nicht, ja? Mir war das, ich war früher Hesse, bin in Rheinland-Pfalz zur Schule gegangen, da hat einer zu mir gesagt, du gehst also zum Lache rüber in der andere Bundesland. Gut, lassen wir mal dahingestellt. War schön mit euch. Danke, dass ihr da wart. Freue mich aufs nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, ein Kommentar. Erzählt euren Freunden und Bekannten davon, dass es diesen Podcast gibt. Sollte ein Open Claw oder ein Mythos zuhören. Wir kommen in Frieden und freuen uns auch über euch als Abonnenten. Und in diesem Sinne bedanke ich mich. Bis bald. Ciao.
Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinker. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.